Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Zoff in Zucker. Und heute bin ich nach Osterkappeln gefahren und freue mich ganz besonders auf das Gespräch, das ich folgendermaßen einleite. Viele Leute sind erstaunt, wenn ich berichte, dass ich mich jeden Tag freue, älter zu werden. Dass die Zunahme an Gelassenheit, an Sachen mal 5 Grad sein zu lassen, entspannt mich total, obwohl der Zellklumpen auch schon Auflösungserscheinungen zeigt. Der erste Punkt. Der zweite ist, da kriege ich richtig Puls, nämlich es gibt ein Buch, das heißt mit Titel Altern als Krankheit, wo ich denke, sag mal, was ist denn hier los? Das Altern ist eine Krankheit, die man bekämpfen muss, gegen die man irgendwas finden muss, diese Langlebigkeit oder ähnliches. Und da habe ich jetzt eine faszinierende Gesprächspartnerin, die sowohl in der Pflege tätig ist, als auch in der Trauerbegleitung. Und deshalb erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Chiara.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Bin ganz gespannt.
Ich hatte ja die Andeutung gemacht mit Älterwerden. Gesellschaftliche Stellung von Älterwerden und Tod. Wie ist denn so deine Idee, dein Standpunkt dazu?
Dadurch, dass wir uns als Gesellschaft verändern, fällt es den Leuten schwerer zu altern. Früher war es Teil des Lebens und von Anfang an klar, irgendwann müssen wir sterben und wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und jetzt sind wir viel personenbezogener und den Leuten fällt es schwerer, auch schwerer, den Rückzug aus den sozialen Interaktionen irgendwie wahrzunehmen. Das fällt den Leuten schwer. Früher war das in Ordnung, mein letzter Lebensabschnitt und ich komme ins Heim oder wie bei uns ins betreute Wohnen. Und jetzt wird da bis zur letzten Sekunde gegen angekämpft, obwohl zu Hause keine Lebensqualität mehr ist. Das ist einfach wahrzunehmen.
Ist das eine Form von Egoismus, Egozentrismus, mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen?
Ich glaube, da die ganze Welt in Social Media sehr von Selbstdarstellung lebt, rückt man sehr in dieses Denken hinein, was früher gar nicht so wichtig war. Früher hätte ich meiner Oma erzählt, wir stellen heute Videos ins Internet, wo wir uns vorstellen und von unserem Alltag erzählen, hätte die, glaube ich, den Kopf geschüttelt und gesagt, wen interessiert das? Und gar nicht, um mich abzuwerten, sondern weil wirklich kein Verständnis dafür da ist. Und wir leben heutzutage nicht mehr mit dem Tod. Tod ist einfach ein Tabuthema. Darüber wird nicht gesprochen.
Wie konnte das passieren, dass der Tod, der ja ein wesentlicher Bestandteil des Lebens ist, so dermaßen ein schlechtes Image hat?
Das ist erstmal was Endgültiges. Das kann ich nicht zurücknehmen. Man stirbt nur einmal. Das ist so. Ich glaube das. Und weil ich finde, wie das Buch das auch schon sagt, dieses mit dem Altern, dass man das schwer hat, also gegen das Altern angehen. Man möchte ja immer was tun. Ich tue jetzt was und dann ist es ja okay. Und beim Tod, da kann ich nichts tun. Jeder stirbt. Und ich finde, die Leute werden immer so weise, wenn sie sterben. Also der letzte Lebensabschnitt, das fasst nochmal so das Wesentliche zusammen. Auch alle, die sich aus dem Fokus verloren haben, die besinnen sich nochmal auf das, was eigentlich wichtig war. Wenn sie denn die Zeit haben, sich zu verabschieden und in Ruhe zu sterben.
Ja. Das hängt ja mit deiner Arbeit zusammen. Und da kommen wir ein bisschen zu dem, wer du bist, was du machst auch. Du bist vom Beruf her, wenn ich das verstanden habe, ja Kinderkrankenschwester. Genau. Bist jetzt in einem Pflegedienst tätig, auch in leitender Funktion.
Stellvertretende Geschäftsleitung bin ich, genau. Mache das, seitdem ich 22 bin. Genau. Wir haben hier Hintergrundgeräusche, wir haben unseren kleinen Bürodackel.
Das ist vollkommen okay, der bleibt auch hier oder er muss jetzt einfach mal raus.
Er muss jetzt raus begrüßen.
Dann unterbreche ich hier quasi mal. Das ist ein Feel-Good-Manager der ganz süßen Art und Weise.
Ja, genau. Okay.
Stellvertretende
Geschäftsleitung. Ich stelle mich so aber nie vor. Also, finde ich, brauch's nicht, aber ja, gut.
Also, Pflegedienste, das heißt, das Thema Alter werden, ja. Verlust von Körperfunktion, ja. Und geistiger Frische erlebst du mit. Du bist aber auch Trauerbegleiterin.
Ja, genau. Ich habe angefangen, schon als ich klein war, mit meiner Tante immer mitzugehen, auch wenn sie Palliativbegleitungen gemacht hat. Und da war ich, das fand ich ganz toll. Da war ich wirklich 8, 9, 10 und ich wurde mitgenommen, da ist meine Tante verstorben und ich durfte aber mit hoch und wir durften gemeinsam die Morphinpumpe wechseln und auffüllen und ich hatte mein kleines Köfferchen mit Kochsalzfläschchen, die ich aufgeknackt habe und habe meinen Tieren das gespritzt. Also ich bin damit groß geworden und fand das immer schon schön. Also schön, Leute zu begleiten, weil man nur einmal stirbt. Und da ist für mich so, ich kann immer gut unter Druck arbeiten und da ist der Druck, das kann ich nur einmal gut machen. Da kommen wir natürlich sehr ans auch schon in Situationen, wo es selbst für einen unbequem wird, wenn man nicht zufrieden ist mit der Leistung, die man bringen konnte. Aber das ist so ein bisschen der Reiz, der das für mich ausgemacht hat. Ja. Und weil ich selbst so Probleme mit meinem eigenen Tod habe, konfrontiere ich mich damit halt immer.
Da hacke ich jetzt mal ein. Das mag erstmal im ersten Moment irritierend klingen. Ja. Selber Probleme mit dem Tod haben und dann Trauerbegleiterin werden. Verlieren aber da noch ein paar Sätze dazu.
Ja, also genau. Schon immer hatte ich da Angst vor meinem eigenen Tod, obwohl ich ja damit groß geworden bin und das Teil meines Lebens war. Und ich weiß, jeder muss irgendwann sterben und das lässt sich auch nicht aufhalten. Da gibt es auch kein Heilmittel irgendwann für. Und das ist auch gut so, glaube ich. Aber selbst der Gedanke, dass es mich irgendwann nicht mehr gibt, jetzt nicht mein Körper oder dass niemand mehr an mich denkt, sondern dass meine Gedanken halt, dass ich meine Gedanken nicht mehr denken kann irgendwann, ist für mich schon schwierig zu verstehen und aufzufassen. Und je älter ich werde, desto sinnhafter wird es für mich, dass es irgendwann so ist. Was aber, glaube ich, damit zu tun hat, dass je älter ich werde, ich mich selbst finde. Also früher in Hamburg Partyleben gelebt und los gewesen und Sport und alles mehr, höher, schneller, weiter. Und jetzt kann ich total entspannen, wenn ich alleine mit meinem Dackel durch den Wald gehe und das auch mal aushalte, mit mir alleine zu sein. Also ja, das ist so ein Punkt. Und es hat mal eine Freundin zu mir gesagt, ja, ich glaube, das ist einfach dein Lebensthema. Aushalten und Tod, und deswegen interessiert mich alles, was dieses Thema angeht, so unglaublich doll.
Das finde ich gerade eine spannende Formulierung. Aushalten und Tod, weil dieses Gefühl, Trauerbegleitung ist, das Ganze leichter zu machen. Also die Schwere zu nehmen, als wenn es dann wie so Balsam, dass es besser erträglich ist. Und da klingt jetzt dieses, es einfach auszuhalten, ein bisschen so nicht im Mainstream. Ist das so?
Ja. Viele sagen ja auch so, Zeit heilt alle Wunden und dann wird es immer besser. Das ist nicht so. Also, das ist genauso scheiße in 5 Jahren, wenn das Kind stirbt, als am ersten Tag. Und meine Aufgabe als Trauerbegleiterin ist, ich glaube, die Trauer zu verstehen oder die Trauer auch anzunehmen. Und ich habe in Gelsenkirchen gelernt bei Mechthild Schröter-Rohpieper, habe ich meine Ausbildung gemacht, und sie hat bei sich in der Küche 2 Gläser stehen. Die Gläser symbolisieren das Leben. Und ein Glas ist groß und eins ist kleiner. Und in beiden Gläsern ist ein Tischtennisball drin. Und das ist die Trauer. Und die Trauer bleibt immer gleich groß. Trauer geht nicht weg. Psychologisch betrachtet kann man auch nie aufhören zu trauern. Hatte ich auch ganz große Konflikte mit und habe mit meiner Lehrerin in der Ausbildung diskutiert, und das macht alles gar keinen Sinn. Und das beschreibt es aber so schön. Das Leben, was mit dieser Trauer kommt, wird einfach größer. Man hat viel mehr Erlebnisse, zum Beispiel ohne sein Kind irgendwann, als mit dem Kind. Das macht aber die Trauer und den Verlust nicht weniger, nur man erlebt das Leben anders. So, man hat einfach einen anderen Standpunkt, und das macht es eigentlich, das erkläre ich in unseren Trauergruppen auch immer so schön. Genau, das macht es halt aus. Und meine Aufgabe als Trauerbegleiterin ist einfach, so die Ressourcen nochmal zu wecken und den Leuten zu helfen, wieder Anschluss ins Leben zu finden. Ja.
Also dieses Bild mit diesen 2 Gläsern verstehe ich so nach dem Motto, die Trauer bleibt auch. Also die Angst davor zu haben, dass irgendwann mal diese Trauer weggeht und so, dann könnte ich vorstellen, dass das so ein Gefühl ist, dann bin ich nicht mehr verbunden, zum Beispiel mit meinem Kind oder mit meinem Partner oder ich habe ein schlechtes Gewissen, ich bin doch jetzt in Trauer, ich darf dann ja auch nie wieder lachen und nie wieder fröhlich sein, keine Erfüllung haben. Ich glaube, das ist ja so ein Rucksack, den man dann sich selber aufschnürt, der ist ja sehr drückend.
Ja, genau. Und darum geht es, von diesem Stigma so loszulösen und dieses Trauern auch zu erlernen. Weil es wird nicht mehr vorgelebt in unserer Gesellschaft und dann braucht es halt uns, damit man auch lernen kann, wie trauere ich denn um mein Kind.
Oder? Da würde ich einen Haken anders damit umgehen, weil ich aus meiner damals vorhandenen Jugend, dass es ja noch diese Sitte gab, dass man eine bestimmte Trauerkleidung trug, ein bestimmtes Jahr lang. Und manche Frauen haben dann auch als Zeichen ihrer, egal wie man es nennen will, eben bis zum Lebensende Trauer getragen, das Schwarz als Symbol nach dem Motto, ich bin eine Witwe.
Ja.
So, und das ist ein anderer Zugang. Jetzt gibt es natürlich sofort die Frage hinterher, und wie geht das, dieses andere Verhältnis zum Tod zu bekommen? Also, wie konkret machst du das in deiner Arbeit?
Ich glaube, wichtig ist erstmal, die Trauer sichtbar zu machen und wirklich reinzufühlen, die Person ist nicht mehr da. Heißt auch, wenn zum Beispiel eine Mutter verstirbt und das Kind hat die Mutter nicht mehr zum Ende gesehen im Krankenhaus, dass wenn die Mutter gestorben ist, wir begleiten und sagen, so, das ist hier deine Mama und die lebt nicht mehr. Und auch, dass die Kinder die tote Mama anfassen dürfen. Und dass man erstmal visuell sieht und egal wie schlimm die Unfälle sind oder egal wie schlimm auch der Tote aussieht, es gibt immer eine Möglichkeit, nochmal dieses Anfassen, Begreifen, dieses ganz Niederschwellige möglich zu machen. Man kann auch ein Tuch über jemanden legen und übers Tuch nochmal jemanden anfassen. Oder es reicht manchmal nur die Schuhe zu sehen, die derjenige getragen hat beim Tod, weil das waren zum Beispiel die Lieblingsschuhe oder. Und damit fängt es erstmal an, dass man reinfühlt und diesen Verlust einfach auch begreift. Und nicht, manche spielen das so schön, die lassen die Jacke an der Garderobe hängen und Papa ist nur auf Geschäftsreise. Nee, das ist total normal und es kostet auch ganz viel Kraft, aber damit fangen wir an noch in unseren Trauergruppen. Stellt sich ja jeder vor und man denkt immer, es ist ganz traurig bei unseren Trauergruppen, aber es wird auch sehr viel gelacht. Also werden Lebensgeschichten erzählt und natürlich wird gesagt, meine Frau, meine Tochter etc. ist gestorben. Und dann gehen wir damit um und wir zeigen Erinnerungen auf, schöne Erinnerungen, gute Erinnerungen und man lässt auch ein bisschen mit einfließen, ob der Tod auch eine Erlösung gewesen ist, wenn jemand schwer krank war oder auch psychisch Probleme hatte und es nicht mehr ausgehalten hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Sehr selbstbestimmt, wenn jemand Suizid begeht und das Leben nicht länger aushalten konnte, ist es schlimm, aber ich finde es auch in Ordnung, wenn diejenige dann auch nicht mehr leiden möchte.
Ich komme noch mal kurz unterbrechend darauf zurück. Ich war beim Tod meiner Mutter anwesend. Also ich habe den letzten Atemzug meiner Mutter erlebt. Mhm. Und das kommt jetzt wieder so ein bisschen hoch. Aber ich bin da unendlich dankbar für. Mhm. Also diesen Moment, den werde ich nie vergessen. Gänsehaut pur. Aber das war auch eine Art von Verbundenheit. Also wirklich das zu sehen, irgendwann, sie atmete und dann hörte sie plötzlich auf. Mhm. Das war, also, klingt jetzt komisch, aber es war ein unwahrscheinlich mystischer, magischer Moment, das mitzuerleben. Mhm. Und im Nachhinein, so jetzt betrachte ich es schon auch ein paar Jährchen her, das hat mir echt geholfen. Deshalb werde ich gerade so berührt, wenn du sagst, dieses Anfassen, dann wirklich nach dem Motto nochmal sehen, da geht es jetzt nicht um Abschied zu nehmen. Abschied kann ich auch mit einem Brief, da kann ich auch eine E-Mail schreiben oder sonst was. Also diesen Moment einfach mal anzuerkennen, es ist jetzt vorbei. Ist nicht mehr da.
Genau. Und in Gedanken stellt man sich es auch oft schlimmer vor, als es dann ist. Also wie du sagst, dieser mystische Moment dabei zu sein, wie friedlich das ist, wenn jemand auch sich aus dem Leben verabschiedet und auch zufrieden gehen kann. Es gibt ja auch, Leute gehen zufrieden. Die haben alles erledigt, die haben losgelassen, haben sich von jedem verabschiedet und können dann einfach gehen. Und das ist ganz wichtig.
Und da kommt mir so die Idee, ist das vielleicht Egoismus von mir? Also wenn ich diese, du hast ja beschrieben, Menschen sagen, ich gehe oder ich möchte gehen, ich lasse los. Mhm. Mir reicht es, ich habe genug von diesem Leben gehabt, es war super, es war total klasse und jetzt ist aber vorbei.
Ja.
Und wenn wir dann so einen, das ist jetzt ein bisschen provokant, so ein Bohai drum da machen mit Trauer und sonst irgendetwas, geht es da eigentlich wirklich um den Toten, den Angehörigen oder geht es quasi um mich, meine eigene Hilflosigkeit, ich hätte noch was sagen müssen und sonst etwas. Das ist doch sozusagen letztendlich mal ganz hart gesprochen mein Problem,
ja.
Nicht des Todes.
Genau. Ihr könnt natürlich Paketchen mittragen. Meine Frau wollte gerne noch das und das erleben. Und jetzt konnte ich ihr das nicht möglich machen. Dann trage ich natürlich noch zu meinen Päckchen die Päckchen meiner Frau mit. Aber auch das ist ja ein wenig selbstgewählt.
Selbstverschuldetes Leid.
Ja, so hart es ist, so hart es ist. Ja, das ist leider so. Ich habe mit deiner Frau ja zusammen dieses Trauerbuch, diese Kurzgeschichten geschrieben. Und in der ersten Geschichte sage ich am Ende, die Trauer ist die Liebe, die ich geben möchte, aber nicht mehr geben kann, weil die verstorbene Person ja nicht mehr da ist. Und deswegen ist Trauer auch unendlich. Und ich glaube, das ist für die Hinterbliebenen wirklich so ein bisschen Selbstpflege, dass man trauern darf und auch offen drüber spricht und auch über dieses Trauerjahr hinaus auch das noch sagen darf, wenn man das braucht. Vielleicht brauche ich das auch für meine persönliche Entwicklung oder um weiterzukommen.
Wie ist denn deine Beobachtung, wie rede ich da über gerade Gemeinschaften zwischen Männern und Frauen in irgendeiner Form,
ja.
Auch in untraditioneller Form, jetzt im Sinne von konservativ. Mein Partner ist nicht mehr da.
Nein.
Darf ich mich denn jetzt eigentlich jetzt neu verlieben? Ist das Verrat an der Liebe zu meinem toten Partner?
Total, das ist ganz schlimm, sich neu verliebt. Das ist nämlich auch Thema. Darf ich dann plötzlich, mit ihm, wenn ich angeflirtet werde, darf ich denn, ist das Betrug, wenn ich jetzt jemanden anschaue oder
begehrlich finde?
Ja. Genau. Das ist halt, gehört zu diesem Selbstfindungsprozess zu, das muss jeder selber wissen. Und wenn er nach 3 Wochen jemanden kennenlernt und sich neu verliebt, dann mindert das aber nicht die Trauer des anderen. Dann kann er weiter trauern. Und
deshalb passiert nämlich dieses Bild von diesen Gefäßen mit dem Tennisball da drin.
Ja.
Das sind unterschiedliche Gefäße, aber ich nehme doch diesen Tennisball, der ist ja quasi in mir drin, meine Trauer.
Genau, der bleibt gleich.
Der bleibt immer gleich.
Ja.
Gut, der kann größer oder kleiner werden, aber er geht ja substanziell, er löst sich ja quasi nie auf,
weil
das ist ein Bestandteil meines Lebens.
Ja. Weil das Leben drumherum wird größer. Ich kann ja auch ein Kind kriegen, nachdem mein erstes Kind verstorben ist, ohne dass ich das schlimm finde. Und ganz fatal, man kann ja auch seine Affäre verlieren, ohne dass jemand wusste, dass ich überhaupt einen Verlust jetzt gerade erlebt habe. Wie verabschiede ich mich denn dann? Wo suche ich mir denn dann Zuflucht? Mit wem kann ich denn dann reden? Dann, vielleicht wusste das keiner so. Und dann stehe ich schon blöd da. Und da können Trauerbegleiter und Trauergruppen auch helfen, so, da eine Lösung zu finden oder einen Dreh dran zu kriegen, ohne verurteilt zu werden oder ohne das komisch zu finden.
Ohne indiskret zu sein aus deiner Arbeit und den Trauergruppen, ist dieses, wie die Gesellschaft damit umgeht, was da Leute von mir denken, ist das ein großer Faktor, der bei der Bearbeitung reinspielt?
Ja. Also bestes Beispiel meine Tante, die ihren Vater verloren, das ist schon ewig her, den habe ich schon gar nicht mehr kennengelernt, mein Opa, der wurde vom LKW überfahren. Und sie ist ja auch Krankenschwester und da würde man ja meinen, Krankenschwestern, die können alles mit Gesundheit, die können sterben, die können krank werden, die wissen, wie das geht, das ist deren Leben. Nee, die kann nicht trauern und das ist für die... Sie sagt selber, das ist, als ob es gestern geschehen wäre, das ist abgeschlossen in ihr drin und sie möchte da auch nicht angehen, weil sie sich da nicht mit konfrontieren möchte. Und da merkt man das halt. Also, bestes Beispiel, das ist ganz schlimm für sie zum Beispiel. Das kostet natürlich auch Kraft zu trauern.
Ja. Hm. Kommen wir mal auf diesen Aspekt, Kraft zu trauern. Was ist denn da so dieses Zehrende an der Trauer?
Endgültige. Ich kann jetzt nichts machen, ich kann nicht zum Arzt gehen, kann keine Tablette nehmen. Dieses Aushalten, diese Trauer hält jetzt an. Ich wache nicht morgen auf und dann
Pupp, ist es weg.
Ist es weg. Genau.
Ja,
das ist, glaube ich, das.
Aha. Und das, was ist das denn, vielleicht noch mal diese Versuche herauszukristallisieren, das Lähmende da dran? Weil ich meine, das ist ja nun ein Fakt. Mhm. Wenn ich mein Portemonnaie verliere, dann habe ich mein Portemonnaie verloren. Dann muss ich meinetwegen
Neues kaufen.
Ja, ich muss ein Personal, das Beispiel hing natürlich, ja. Aber ich brauche dann einen neuen Personalausweis, muss meine Karten sperren lassen, sonst irgendwas, oder wenn ich Unterlagen da drin habe, oder sonst irgendwas, einen Organspendeausweis oder sonst irgendwas. So, das ist ein Aufwand, den ich ja betreiben muss, so das Lähmende. Was ist denn sozusagen bei diesem, beim Thema Tod das Lähmende? Was zieht mir die Energie weg? Hast du da eine Antwort drauf?
Ich weiß ja nicht, was danach kommt. Das ist ja Spekulation. Da hadere ich ja erstmal schon mal mit meinem Glauben. Bin ich gläubig? Bin ich atheistisch? Oder werde ich wieder geboren als Wurm, Ratte, Elefant? Man weiß es nicht. Das ist erstmal dieses Mysterium. Das kann mir keiner sagen. Gibt keine Gewissheit.
Also die Ungewissheit, wie es weitergeht, die Angst vor dem Unerklärbaren. Ja. Mhm. Noch was?
Ich kann es nicht aufhalten. Das kommt, wie es kommt. Und es kann mich überall treffen. Ich kann ins Flugzeug steigen und das kann abstürzen. Ich kann einen Autounfall haben. Ich kann
morgens beim Bett aufstehen, ausrutschen.
Und ich kann vom Klavier aus dem Fenster getroffen werden. Also ich kann, das kann mir ja überall passieren. Da muss ich ja selbst gar nicht mal für schuld sein. Das ist, glaube ich, auch so ein lebenden Punkt. Mhm. Finde ich. Was ist, also, wenn du an den Tod denkst, wie ist das denn bei dir? Hast du da, manche haben ja direkt irgendwie, davor habe ich Angst. Oder davor habe ich Respekt.
Also mittlerweile weiß ich, ob ich Angst davor habe. Also ich bin ja sehr neugieriger Typ. Sozusagen meine Sorge wäre mir, dass es noch so viel zu entdecken gibt auf der Welt, was ich noch nicht weiß. Aber ehrlich gesagt, ich meine, allein wenn ich jetzt hier sitze und mit dir dieses wunderbare Interview führe, dann verpasse ich ja letztendlich auch 1000 Dinge, die ich hätte machen können. Also da bin ich sozusagen auch, das meinte ich, mit ein bisschen im Alter etwas ruhiger geworden. Ich weiß gar nicht, also Angst vorm Tod habe ich nicht. Ich habe mehr diese Angst um, dass ich dahin sieche, dass ich irgendwann mal eben dement, das habe ich in meiner Familie, das erlebe ich ja gerade, wie ein körperliches Leiden habe, was mich sozusagen irgendwie innerlich verfaulen lässt, irgendwie sowas, Krebs oder sonst was. Also dieses Dahinsiechen und dann nicht selber eine Entscheidung zu treffen, wie es meinetwegen jetzt weitergeht, diese Hilflosigkeit, das wäre sozusagen mehr so meine Angst. Der Tod, wenn es plötzlich plopp macht, okay, wie du ja gesagt hast, da bin ich sozusagen drüber weg. Ich kann das sowieso nicht steuern, ich kann es nicht ändern. Also ich hätte sozusagen vor Siechtum, um das mal in einen Begriff, hätte ich sozusagen einfach mehr Sorge und Angst.
Mhm. Gehört ja auch dazu, dass man sich selbst verliert in so einer Demenz. Ne? Also ich kann nicht mehr für mich selbst entscheiden und ich kann mich an nichts erinnern oder werde auch vielleicht so, wie ich gar nie sein möchte. Ne?
Ja. Nö, also es gibt ja so ein bisschen mit einer Form Sarkasmus und ein bisschen Ironie drin sozusagen. Also für mich, ich meine, wäre es ja nicht schlimm. Ich brauche ja nur eine Tageszeitung. Also ich brauche ja nie eine Zeitung, weil ich lese ja jeden Tag wieder neu. Das ist, wenn man, das mag für einige vielleicht ein bisschen rostig und unverschämt klingen, aber wenn man das mal erlebt hat bei Menschen, ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass ich das vergessen habe. So, also ich glaube, die am meisten leiden am Demenz, wenn es dann ins Endstadium geht, sind ja quasi die Angehörigen und die Leute, die mit den Menschen zu tun haben. Ob ich dann selber sozusagen wirklich so stark leide, weil ich erinnere mich ja nicht daran, dass ich mich nicht mehr daran erinnere.
Am Anfang ja schon, muss man auch erst aushalten. Ne?
Ich habe gesagt, im Endstadium, weil dieses, das habe ich nun auch erlebt, dieses wenn es dann anfängt, so dieses Gefühl von, ach ja, nee, das hatte ich vergessen, und dann dieses Überspielen, diese Kompensation von nachlassender Gedächtnis. Ich merke auch schon, und obwohl ich mich ja für einen fitten Typen halte, körperlich und mental, da bröselt bei mir auch schon so dran. Aber ich denke irgendwie, diese Scherze, die man ja auch in den sozialen Medien hat, ich brauche so ein Navi, das mir nicht den Weg zeigt, sondern mir am Ende auch sagt, warum ich da nicht hin wollte. So, da merke ich schon, dass das auch anfängt. Ich ertrage das, wie gesagt, das ist so im Alter, der Zellkluppen wird halt ein bisschen anfälliger. Aber sozusagen dieses sich dann quasi so verlieren. Also zum Beispiel wäre für mich, fällt mir jetzt gerade ein, um deine Frage ja auch noch zu beantworten, sagen wir mal, Verluste der Kommunikationsfähigkeit. Also wenn ich nicht mehr reden könnte, wäre eventuell noch okay, weil ich kann ja schreiben mit Tastaturen oder sonst irgendwas. Aber wenn ich zum Beispiel nicht mehr sehen könnte, dann merke ich gerade so, also Sachen nicht mehr zu sehen, eben nicht mehr in dem Sinne so schnell lesen, auffassen, ob ich noch lernen würde mit den anderen Sinnen, das zu kompensieren, weiß ich ja nicht. Also das wäre, oder hören. Ich glaube, das wäre sozusagen auch die Welt nicht mehr zu hören. Das wäre sozusagen für mich so Punkte, wo ich denke, wow. Da möchte ich nicht, deshalb mache ich auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, was jetzt unterschwellig so ein kleiner Werbeblock ist, nicht für was Spezielles. Mhm. Aber das versuche ich dann schon, möglichst weit hinaus zu zögern. Ich komme heute, ich gehe nicht um meine Geschichten, sondern um deine Erfahrungen auch anzuzapfen. Also, die Arbeit, die Trauerbegleitung, die du machst, sind Gruppen.
Mhm. Ja.
Dieses miteinander reden, sich ein bisschen die Last nehmen, nicht alleine sein. Ich denke, das sind so Faktoren, die eine Rolle spielen. Auch lernen, vielleicht wieder zu lachen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln, dieses schlechte Gewissen. Und das, gibt es da so bestimmte Rituale? Gibt es da irgendetwas sozusagen? Also wenn ich da hinkäme, was erwartet mich denn da?
Ja, genau. So ein bisschen aus dem, zu einem, mein erster Gast quasi der Trauergruppe so schön gesagt, ich stehe im Nebel der Trauer und die Trauergruppe soll mich da bitte rausleiten. Das finde ich sehr schön. Genau, dass wir so wieder auf dem Weg sind. Wir fangen immer an, wir sind in so einem alten Kotten. Das ist immer ein schöner Ort, da wird eigentlich geheiratet. Da hat gar nichts mit Trauer oder so zu tun, sondern es ist eigentlich ein Ort der Freude. Und eigentlich auch, es ist ein Ort der Freude. Alle kommen rein, haben einen Stuhlkreis, ganz platt, wie man sich das vorstellt. Von jung bis alt. Menschen, die schon jemanden verloren haben oder die mit einem anderen Verlust kämpfen, kommen da zu uns. Der Dackel ist mit da. Mhm. Das ist auch ganz wichtig tatsächlich.
Das glaube ich.
Ja. Und dann verorten wir uns erstmal. Wir kommen an und verorten uns. Ich habe so eine Nordseekarte und habe so Spielfiguren, mal Holz. Wenn ich die vergesse, müssen wir Kronkorken nehmen von der letzten Feier da. Und dann sind da so schöne... Bin ich gerade auf der Rettungsboje oder stehe ich am Eiswagen am Strand? Wie geht es mir gerade? Und da kommen die schönsten Sachen auf und da fangen unsere Gespräche an. Und wir stellen uns nicht jede Woche vor, hallo, ich bin der Michael, ich habe meine Frau verloren. Nee, sondern da geht es darum, was bewegt mich gerade oder was macht mein Leben gerade einfach oder was macht es schwer?
Also ihr habt auch das Klischee am Anfang gehabt, so nach dem Motto, wie wenn es aus amerikanischen Filmen kommt, von den anonymen Alkoholikern und sowas. Ne? Ja. Hallo, ich bin Thorsten, einfach mal und ich trinke.
Und ich trinke, ja, genau.
So, das, wo ich denke, also nee, das ahnen ja irgendwie alle, dass ich sozusagen diese Binja-Trauergruppe, weil ich irgendeinen Trauerfall habe. Aber das ist, na gut, okay, also den Zahn haben wir schon mal gezogen. Also es ist nicht so wie in den amerikanischen Filmen. Nee. Dieses Verorten mit dieser Karte, das finde ich ein interessanter, so ein bisschen leichter Einstieg in die Sache, ohne dass ich ins Thema muss. Aber letztendlich tue ich ja, und das ist dann meine Methode, ich tue hier viel für einen Kund von mir. Mhm. Ich offenbare hier sehr viel. Und das kann aufgenommen werden oder es kann auch nicht aufgenommen werden von den anderen. Mhm. Und darin liegt ja auch so eine gewisse Leichtigkeit.
Genau, und das ist auch meine Aufgabe als Trauerbegleiterin, wenn sich jemand... in so eine Redeschwalbe gibt und 10 Minuten geredet hat und alle anderen schalten schon ab, da irgendwie einzusteigen oder zu sagen, man entfernt sich gerade vom Thema oder wollen wir da nochmal persönlich drüber reden, dass sich wirklich auch jeder aufgenommen fühlt. So, ne? Wenn ich sonst keinen zum Reden habe, dann rede ich da natürlich und nutze alles, was ich an Zeit bekommen kann irgendwie, verständlicherweise. Ja. Genau. Und dann haben wir immer verschiedene Methoden, wir haben immer verschiedene Themen. Es ist nicht, wir haben jetzt keine Trauergruppe für zum Beispiel Verweis der Eltern, das heißt, die Eltern haben ihre Kinder verloren. Nee, wir haben Themen. Zum Beispiel im Februar ist ein Date mit mir. Da geht es um was Schönes. Was tue ich mir Gutes, damit es mir gut geht und habe ich da ein schlechtes Gewissen bei? Und dann überlegen wir uns verschiedene Methoden, was man machen kann. Wir haben schon Poesiealben geschrieben, das ist natürlich genau die Generation. Ich kam mit diesen Stickern, mit diesen Büchern und habe einen Spruch aus dem Poesiealbum vorgelesen und die Augen leuchteten und alle dachten, warum schreiben wir jetzt Poesiealben? Und da geht es darum, Das kann man auf so unterschiedliche Weise nutzen. Entweder ist es jetzt mein Notizbuch, wenn ich irgendwo bin und mir was ausschreiben möchte, oder ich gebe es meinen Kindern, Verwandten, Freunden, Familienfeiern. Jeder schreibt was über meinen Verstorbenen rein. Oder auch, wie ändert sich denn mein Verhältnis zum Verstorbenen? Erinnere ich mich jetzt im Frühjahr besonders an meinen Mann, weil der immer draußen Spaziergänge gemacht hat mit dem Hund. Und
im genau,
und mit dem Hund. Genau. Oder in einem halben Jahr bin ich vielleicht erleichtert, dass keine dummen Sprüche gerade kommen, weil Sommer ist und er den Sommer nie mochte. Genau. Und wie sich die Trauer verändert. Und so haben wir dann die Bücher genutzt. Und so sind ein bisschen unsere Methoden, dass wir was machen können. Ich lasse mal den Hund einmal wieder rein.
Ja, genau, der trauert jetzt auch schon. Genau. Man hört es, watz.
Ja.
Ein wunderbar süßer kleiner Dackel.
Genau, es ist ein Dackel, den kann man immer nur zu 80% irgendwie erziehen und 20% das Risiko.
Ich würde die Prozentzahl umdrehen. Dackel zu erziehen ist nicht Aufgabe eines Menschen.
Okay.
Ja, also interessant, also ich finde eine zauberhafte Idee über dieses, letztendlich ja diesen gewisserweise therapeutischen Ansatz über solche Medien wie ein Poesiealbum. Also als du das berichtet hast, kam sofort bei mir auch dann in meiner Schulzeit, war das so ein Gradmesser, wie beliebt man ist, in wie vielen Poesiealben. Und ich weiß noch, da kam sofort eben bei mir das Bild hoch, meine Eltern, Lehrer ja beidseitig, achteten ja auch auf Ordnungsgemäßes, und da wurden dann Hilfslinien mit dem Bleistift ganz dünn gezogen, damit ich da richtig reinschreibe und wieder hinterher wegradiert. Und dann mit diesen Stickern, da war ich jetzt nicht so der Fan von, aber das hat sofort eine Welle quasi ausgelöst. Ein Thema, bevor ich das vergesse, das ist ja in meinem Alter nicht so ganz unüblich, die Frage, natürlich so eine Befürchtung, was passiert, wenn jemand plötzlich anfängt zu weinen oder zusammensackt, schluchzend?
Das passiert immer. Also, es wird immer geweint. Es wird immer geweint, es wird immer gelacht. Genau. Zum einen geht es darum, es auszuhalten. Ich finde immer, je länger man Tränen zurückhält, desto schlimmer wird es. Dann komme ich irgendwann, ob ich alleine bin oder woanders, dann bricht es aus mir raus und dann kann ich es gar nicht mehr aufhalten. Deswegen ist es so schön, dass man es auch rauslassen kann. Ich bestärke auch immer drin. Weinen ist immer was Gutes. Ich finde es schön.
Okay, also die Furcht können wir hier schon mal nehmen, ja. Wenn sozusagen so ein Ausbruch da ist, die Trauer einen übermannt,
ja.
Dann wird das quasi rausgelassen. Klischee mal wieder, Taschentücher immer dabei.
Die steht in der Mitte.
Genau. Ja, aber
das ist wichtig. Hier darf geweint werden, das ist die Aussage. Hm.
Ja, und du bist ja sozusagen als Trauerbegleiterin, dann, ja. Du hast ja schon gesagt, eine Art moderierender Funktion, das dann auch so zu lenken und zu leiten, dass, ich nehme es jetzt mal als Wortspiel ja nicht, nach dem Motto, dass alle trotzdem sozusagen auf ihre Kosten kommen. Klingt jetzt ein bisschen blöd, ja. Aber es ist trotzdem sozusagen sowohl die Person, die dann zusammenbricht, einen Ort hat, wo sie das machen kann, die anderen merken, dass das vollkommen normal ist, aber trotzdem, dass es dann weitergeht.
Man bekommt auch irgendwann ein Gefühl an die Leute rein. Also schneide ich jetzt ein Thema an oder reiße ich was an, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich genau den Triggerpunkt getroffen. Das macht man ja auch ein bisschen bewusst, um den Leuten zu zeigen, hier ist ja ein Verlust. Also ich verletze die nicht bewusst, aber natürlich werden Themen angesprochen, die unangenehm sind. Und wenn jemand weint, dann frage ich auch manchmal, ist dir das jetzt erst bewusst geworden, dass das erste Weihnachten oder das erste Jahr ohne deine Person, deine geliebte Person ist? Und dann kommen sie selber ins Reden und lernen natürlich auch durch die häufigen Besuche, dass das okay ist, und teilen sich dann auch mit und erklären es auch den anderen.
Wie häufig findet diese Trauergruppe statt?
Einmal im Monat.
Einmal im Monat.
Zweiten Mittwoch im Monat, genau. Und wir sind immer mehrere Trauerbegleiter. Ich bin nicht alleine. Ich mache das noch mit der Spesliver zusammen. Das ist ein Verein, die sich mit Trauerbegleitung, Sterbebegleitung beschäftigen, und mit meiner Cousine. Genau. Und wir sind zu dritt. Und wir sind bis zu 15 Leute, die zur Trauergruppe kommen. Finde ich für so ein kleines Dorf wirklich gut.
Also machen wir gleich mal den Werbeblock. Ist ja vollkommen legitim.
Ja.
Wer das Bedürfnis hat, sich da mal mit zu beschäftigen. An wen wendet der sich dann?
Der ruft dann bei uns an und sagt, ich würde gerne vorbeikommen.
Sag mal sozusagen mal irgendwie Kontaktdaten gleich.
Genau, Pflegeteam Castellato. Und am besten ruft man einfach über unsere zentrale Nummer an. Findet man im Internet. Genau.
Ja, und jetzt mal ganz praktisch, was sage ich dann? Ich will zu der Trauergruppe, trauen Sie vielleicht viele nicht?
Hallo, mein Name ist Chiara, ich möchte zur Trauergruppe, doch. Okay. Das ist der erste Schritt, oder? Man kann auch unangemeldet kommen. Ne? Man sieht ja die Flyer, die haben wir aufgehangen oder in der Zeitung steht es ja auch. Und da haben wir die Adresse, man kann auch unangemeldet kommen. Wir hatten schon welche, die kamen aus Bremen und Ähnliches. Die waren zur Kur hier in Bad Essen und haben Flyer gekriegt von der Kurleitung. Die verteilen es auch. Und für sie war das schon der erste Erfolg.
Ich gucke mal ein bisschen, weil wir teilen, unser Feel-Good-Manager gerade hier ein bisschen randaliert. Ich gebe das bei Spitze weg. Jawohl. Genau. Okay, also das ist die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme.
Genau. Und die kommen und dann ist es schon mal die erste Hürde, dass ich da hinkomme. Mhm. Und dann sitze ich da erstmal schon.
Ja. Ich spiele mal den Advocato Diaboli, frage sozusagen vielleicht mal Sachen, die auftauchen könnten bei interessierten Personen. Muss ich mit den anderen mich dann auch noch hinterher treffen oder mit denen private Kontakte nutzen? Also geht es dann weiter?
Nein, es gibt auch keine WhatsApp-Gruppe, wo jeden Tag irgendwelche Bildchen reingestellt werden.
Find ich ja gut. Also.
Nein, das gibt es nicht. Es wurden schon Nummern ausgetauscht.
Also aber das ist ja dann meine Sache. Also es gibt kein institutionalisiertes, so gezwungen nach dem Motto, wir treffen uns dann irgendwie noch außerhalb mal und machen irgendwelche Wanderspaziergänge.
Wir gehen nicht zusammen zum Friedhof, nein.
Okay.
Nee. Genau, das ist, die wissen jeden zweiten Mittwoch und kommen dann. Manche bringen auch mal Freunde mit. Und sagen, hier, das würde dir auch gut tun. Kommen auch manche wieder, manche sagen, es war nichts für mich. Ja.
Und ich bin wieder in meiner Rolle drin. Wie lange dauert denn das dann? Also wie lange muss ich denn da hingehen? Wie viele Monate?
Da gibt es keinen festen Zeitraum. Wir hatten Leute da, die waren zweimal da und haben gesagt, so, jetzt bin ich wieder bereit für die Gesellschaft. Und es gibt es gibt Besucher, die kommen immer wieder. Also wir machen das jetzt ein gut halbes, dreiviertel Jahr und die kommen einfach, weil es ein Wohlfühlort ist und weil sie das auch vielleicht nicht mehr so aktiv brauchen, aber das ist ihr fester Tag, wo sie besonders an ihren Verstorbenen denken.
Also sie freuen sich drauf, zur Trauergruppe zu kommen. Das finde ich gut. Also als Ort der Geborgenheit letztendlich auch. Der Gleichgesinnten und viel gut.
Ja.
Wo wie der Dackel jetzt immer
hier. Ja.
Naja, das sind ja auch gerade Tiere, haben wir sozusagen, aber da weiche ich jetzt ab vom Thema, ja auch im großen therapeutischen Sinn. Aber es ist etwas anderes. Ja, das Thema. Also, wie gesagt, das Gespräch finde ich total klasse, weil es eben da eine Freude rüberkommt, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen. Obwohl du ja am Anfang gesagt hast, einfach, dass du ja auch Angst davor hast.
Ach ja, mein eigener Tod, ich glaube, ich sterbe ganz schlecht. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja,
was heißt denn ein gutes Sterben?
Gutes Sterben heißt loslassen können. Und auch wirklich, ich könnte jetzt kommen und die 6 Sterbephasen aufzählen, aber in die Akzeptanz zu kommen. Ich bin jetzt am Lebensende und es ist auch in Ordnung, loszulassen. Ich finde es so beeindruckend, wir hatten einen Patienten, der war immer zu Hause. Und das war ihm ganz wichtig. Und den habe ich jahrelang besucht. Und dann war er im Krankenhaus und wusste, er kann nicht mehr nach Hause, er muss jetzt ins Heim. Der hätte noch nicht sterben müssen. Er hat gesagt, nee, jetzt ist hier Schicht im Schacht und dann ist er gestorben. Also das ist das ultimative, selbstbestimmte Sterben für mich. Da muss ich nicht nach Holland fahren oder in die Schweiz, um dann selbstbestimmt zu sterben, sondern es gibt noch Generationen, die sagen einfach, jetzt ist Schicht im Schacht und ich lasse jetzt los. Und dann sterben die ganz friedlich. Das ist schon 5 Jahre her. Ich finde es immer noch beeindruckend. Da muss ich auch
eine Gänsehautgeschichte, definitiv. Also wenn denn jemand scheinbar seinen Frieden so gefunden hat, eine Entscheidung trifft und sagt, irgendwie, also dieses ganze... Also dieses ganze Hin und Her da und sonst irgendwas, mache ich einfach nicht mehr mit. Ich habe meine Zeit um, die Uhr ist abgelaufen und Tschüssikowski. Mhm.
Ja. Und auch so hinter seiner Entscheidung zu stehen.
Ja. Ja, das ist schon... Also das würde ich mir auch wünschen. Also nicht, dass ich den Zeitpunkt bestimmen kann, aber wenn der Zeitpunkt da ist, dann einfach sagen, okay. So wie diese berühmte Sanduhr, die, das ist jetzt einfach durch. Ich kann es ja, und das hast du ja schon mehrfach erwähnt, ich kann es ja nicht umdrehen. Nein. Ich kann es nicht wieder zurückfüllen, ich kann nicht Sand nachfüllen, ähnliches. Die Uhr ist einfach zurück. Ich habe so ein Zeitmesser für in Seminaren, so, wenn ich so Kleingruppenarbeit mache. Mhm. Und ich habe den damals irgendwie gekauft. Der hat auch eine vierstellige Tagesanzeige. Das war so ein Sonderangebot. Und dann kam ich in den letzten, Jahr oder sowas auch mal auf die Idee, das ist doch eigentlich total cool, so dieses fiktive Mal die Uhr rückwärts laufen zu lassen. Ich habe dann also ausgerechnet, weil der ist nur vierstellig bei den Tagen, also 9.999 Tage. Und dann habe ich mir so diese Lebenszeitrechner mal angenommen, von denen ich quasi nichts halte, aber so ein fiktives mal ausrechnen lassen, weil du kannst ja Punkte sammeln, wenn du gesund lebst oder sonst was, wo ich denke irgendwie, jo, wenn ich da alles ankreuze, dann lebe ich ja doch ewig. Und dann dachte ich, okay, also 9.999 Tage schaffst du. Und diese Uhr läuft jetzt die ganze Zeit und ist auch immer im Blickwinkel. Und jetzt vielleicht der Erstaunen, der an den digitalen Endgeräten sitzen in einem, ich gucke da den einfach mal, alter Schwede, du hast doch 9.700. Das ist ja noch eine ganz schöne Menge, du kannst ja noch was machen. So, also das ist für mich nicht diesen Runterzählen so im Mangel, sondern dass ich immer drauf gucke, boah, ist immer noch über 9.000, super. Und irgendwann denke ich, ist ja immer noch über 6.000. Und vielleicht denke ich irgendwann, es sind ja immer noch 2.000 Tage, die du hast. Also dieses Carpe Diem, was ja so ein abgelutschter Spruch ist, aber nutzt den Tag doch jetzt einfach.
Was also machst du denn, wenn die Zeit abgelaufen ist?
Ja, vielleicht lebe ich schon gar nicht mehr. Weil die Batterien kann ich wechseln, bei der Uhr jedenfalls. Ja. Ich weiß nicht, wenn die dann abgelaufen ist, dann freue ich mich, dass ich die Uhr überlistet habe.
Das ist Uhr überlebt.
Ja, das sozusagen das, die Vorhersagen, die da irgendwie kursieren. Ja. Und wenn ich es quasi nicht mehr erlebe, dann denke ich mir, ja, okay, also da habe ich schon auch ein bisschen eine Leichtigkeit, glaube ich. Und das waren ja auch jetzt unsere Themen, sagt man, es passiert sowieso vielleicht eventuell, ohne dass es lenken kann.
Ein gesundes Verhältnis und man bekommt es auf jeden Fall mit. Wir hatten auch einen Palliativpatienten, du sagst mir, wenn ich sterbe. Die hatte Angst, es nicht mitzubekommen, dass sie stirbt. Dass sie abgeschossen wird von Medikamenten oder. Das war ihr größter Wunsch. Sie möchte miterleben, dass sie stirbt.
Ja. Also das ist zum Beispiel, weil wir kurz ja, wenn du mich gefragt hast, nach so Angst und Horror auch, also diese lebenserhaltenden Instrumente. Und da meine ich jetzt gar nicht jetzt medizinisch, ob der Hirntod ist, ja, nein und sonst sowas. Also hier mache ich sozusagen auch immer gerne Werbung für Organspende. Was viele Leute ja nicht wissen und ich jetzt einfach mir ganz egoistisch einflechte, ist, auf dem Organspendeausweis kannst du auch ankreuzen, dass du kein Organspender werden möchtest. Wenn du diesen Ausweis hast, musst du nicht automatisch irgendwie Organspender sein, sondern, und das ist für mich sozusagen das Verbindende zu unserem Thema, du gibst deiner Familie eine ganz klare Entscheidung vor. Ich möchte nicht, ich möchte nur bestimmte Teile oder ähnliches. Und die sind sowieso schon in Trauer. Und dann kommt ein Arzt an, mein Bruder war Transplantationschirurg, solche Gespräche dann zu führen, das ist eine ganz, auf Deutsch gesagt, blöde Situation, weil du kämpfst mit der Trauer, mit der eigenen Endlichkeit, die du vielleicht vor dir siehst, und dann kommt einer und sagt einfach mal, ist er Organspender? Und dann sind ja diese Sachen, die manchmal durch die Medien gehen, so nach dem Motto...
Jetzt haben sie ihn sterben lassen für sein Organ.
Ja, oder das andere nach dem Motto, dann klopft einer im Sarg von innen, weil er dann doch noch nicht tot war. Diese Angst einfach mal, ich werde ausgeweidet, wenn man es mal drastisch sagt, und bin aber noch gar nicht tot. So, also ich möchte, kommt wieder zurück zum Punkt, ich möchte gar nicht an solche lebenserhaltenden Dinge kommen, so nach dem Motto, wenn meine Zeit abgelaufen ist, entweder biologisch oder durch einen Unfall, und mein Körper hat entschieden, ich will nicht mehr, dann will ich irgendwie auch gehen. Also das habe ich ganz klar verfügt. Ich möchte keine in meiner Patientenverfügung, auch wieder in Patientenverfügung wichtig. Ich möchte keine lebenserhaltenden Maschinen, sondern wenn es vorbei ist, dann...
Ist vorbei.
Ja. Weil ich meine, das stelle ich mir auch als eine Qual vor. Wenn ich einen Verwandten habe, vielleicht einen Partner... Kinder oder ähnliches, also bei Kindern ging es ja nicht, dass sie das selber entscheiden, aber dann kommt der Arzt an und sagt einfach, ja, Hirntod, so, sollen wir jetzt abschalten, ja oder nein? Und ich denke, ja, was machst du denn jetzt? Also diese Seelenqual. Und wenn dann jemand mir gesagt hätte, du Christoph, hey, wenn du in so eine Situation kommst, dann tu mir den Gefallen, dreh den Knopf um oder lass ihn umdrehen.
Zieh den Stecker.
Ja, zieh den Stecker. Weil es ist total eine Entscheidung. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dann ist ja die Trauer, dann geht es ja gar nicht um den Tod des anderen, sondern meine eigene Unsicherheit, meine eigenen Zweifel. Das so dieses so eine Explosion, so eine Dampfwolke von irgendwelchen Sachen, die mehr mit mir zu tun haben, als letztendlich mit dem Tod des anderen.
Trauer ist vielfältig. Das kann auch nur Wut sein. Jetzt lässt der Idiot mich hier zurück.
Ah, das ist ja nochmal ein interessanter Aspekt. Trauer kann auch Wut sein.
Ja. Ich habe ja diese Kurzgeschichten geschrieben zu der Trauer. Die hat deine Frau ja illustriert. Da gibt es sowohl Kindergeschichten, also Kindertrauer, als auch für Erwachsene, die ihren Partner verloren haben oder auch Leute, die selber sterben. Und es ist immer ein Gespräch mit der Trauer. Also die Trauer kommt quasi als Person und man führt wirklich eine Unterhaltung, wie wir jetzt am Tisch sitzen mit einem Kaffee. Er heißt auch auf einen Kaffee mit der Trauer. Da geht es darum. Und da geht es darum, dass Trauer vielfältig sein kann. Man kann auch, eine Geschichte handelt auch darum, um eine Abtreibung. Da hat eine junge Frau abgetrieben und trauert dann um das Kind, was sie ja aber gar nicht wollte in ihrer jetzigen Situation. Auch darüber kann ich natürlich trauern. Es ist selbstbestimmt, ich kann dieses Kind aktuell nicht haben, aus x Gründen. Muss auch keiner verstehen, außer die Person selber.
Genau.
Und dann kann man trotzdem trauern, obwohl man richtig hinter der Entscheidung steht. Ja. Und deswegen ist Trauer so vielfältig und individuell. Und da ist nichts schlimmer als das andere. Für manche ist es schlimm, dass der Partner gestorben ist. Für andere ist es schlimm, dass die Mutter gestorben ist. Und das macht auch kein außergewöhnlicher Tod irgendwie dramatischer oder weniger dramatisch. Trauer ist immer das, was für einen selbst ist.
Genau, dann kommt mir gerade die Idee, es ist keine Wertigkeit von Trauer. Dann gibt es quasi eine gute Trauer, eine schlechte.
Ja,
es ist kein Wettbewerb. Wer trauert am meisten, wer klagt am lautesten? Ja. Soll jetzt keine Kritik an anderen Kulturkreisen sein, wo das sehr üblich ist. Hat also einen kulturellen Hintergrund, den jetzt hier nicht zu diskutieren ist. Toleranz einfach nach dem Motto, das ist so. Genau. Ja. Also von meiner Seite aus, ich könnte noch stundenlang mit dir reden, einfach über dieses Thema. Möchten da nutzen, aber natürlich die Zuschauer nicht zu ermüden. Deshalb sozusagen nochmal zusammenfassen. Es gibt Trauerangebote, man wendet sich an.
An uns.
Also quasi Pflegeteam.
Ans Pflegeteam Kasselhartow zum Beispiel.
In Osterkappeln, um das mal deutlich zu sagen. Ja. Dort erfährt man dann, wo die Trauergruppe ist. Kann ich hinkommen? Mit Anmeldung wäre besser, wahrscheinlich wegen Räumlichkeiten, Örtlichkeiten.
Wie viele Poesiebücher ich kaufen muss.
Ja. Genau.
Ja.
Ich habe das Gefühl, Mann, Frau wird da vorbehaltslos, vorurteilsfrei und einfach zärtlich, sagte man in meinem Tonfall, rostigen Charme, zärtlich aufgenommen und kann so sein, wie man sein möchte. Es ist ein Ort der Geborgenheit.
Ja.
Du hast angedeutet, wenn es dann zu intensiveren Auseinandersetzungen mit dem Thema kommt, besteht auch die Möglichkeit in Einzelgesprächen, dann quasi mit dir, mit anderen Trauerbegleitenden, da persönlicher zu werden, weil wenn doch der intimere Rahmen, der Schonraum etwas größer sein muss. Ja, und von meiner Seite aus, hast du noch irgendetwas, was du mitteilen möchtest? Appelle, Ermutigungen, irgendetwas?
Ach, ich weiß nicht. Meine Tante, großes Vorbild, ich habe sie ja schon öfter jetzt genannt im Podcast, sie hat immer gesagt, so schnell stirbt sich's nicht. Und ich glaube, das ist gut zu wissen. Man kann ein bisschen was wagen im Leben, ohne dass sofort was Schlimmes passiert.
Diesen beiden Spruch möchte ich jetzt nicht zerreden durch mein Gequatsch. Deshalb ganz herzlichen Dank für diese wunderbare, über eine Dreiviertelstunde. Ganz lieben Dank. Wir haben alles gesagt.
Danke fürs Dasein.
Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen, oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder finden Sie meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy, aber sowas von...